Vor etwa einem Jahr habe ich mit meiner Kollegin Sophie eine Frau getroffen.
Hi, Lubna. Hallo.
Hallo, alles klar?
Ja, freut mich.
Hi.
Lubna ist für die Liebe an einen der gefährlichsten Orte der Welt gezogen. Nach Gaza. Und genau da haben wir uns verabredet. Ich war damals auf einer Reise durch Israel und die palästinensischen Gebiete. Auch in Gaza.
Okay, wollen wir?
Ja.
Wir haben auf einem Hochhausdach gesessen und schwarzen Tee getrunken, über ihre Beziehung und ihr Leben in Gaza gesprochen. Kaum vorstellbar, wie friedlich alles an dem Tag war, wenn ich mir überlege, was danach in der Region passiert ist.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Israel wird seit dem frühen Morgen massiv von der radikal-islamischen Hamas angegriffen. Militante Kämpfer der Terrororganisation drangen auf israelisches Staatsgebiet vor. Örtliche Medien berichten von mindestens 150 Toten und mehr als 1000 Verletzten. Das israelische Militär reagierte mit Gegenschlägen.
Am 7. Oktober verändert sich alles. Ich habe keine Ahnung, ob das Hochhaus überhaupt noch steht.
Wir wussten jetzt nicht, ist es jetzt Realität? Träumen wir davon? Was ist jetzt passiert? Ich glaube, ich habe es nicht so richtig realisiert, aber ich dachte schon, es kommt jetzt was ganz Schlimmes auf uns zu.
Ein Jahr, nachdem ich Lubna in Gaza besucht habe, spreche ich jetzt wieder mit ihr. Darüber, wie sie die letzten Monate erlebt hat. Denn sie sieht viel Schlimmes. Um sie herum Bomben, Einschläge, Tote. Lubna und ihr Mann schaffen es zu fliehen und lassen alles zurück.
Bei mir war es der Punkt, wo ich dann halt einfach mal aufgegeben habe. Wo ich mir gedacht habe, okay, das ist mein Schicksal, dann ist es so.
Hi, ich bin Frank und in dieser Folge will ich euch einen Einblick in Lubnas Gefühle, Gedanken und Erlebnisse geben. Wie sie im Studium in Deutschland einen Mann aus dem Gazastreifen kennenlernt. Wie sie für die Liebe ihre Heimat aufgegeben hat, um sich in Gaza eine neue aufzubauen. Und wie sie dann durch einen Krieg alles verlieren. Ich frage mich, wie viel ist sie bereit, für die große Liebe aufzugeben? Und bereut sie heute ihre Entscheidung? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk.
Das war gar nicht nett.
Das Treffen. Ich sitze im Studio und spreche gerade mit Lubna per Videocall. Sie wohnt jetzt in Berlin und wie sie dorthin gekommen ist, darum soll es in dieser Folge gehen.
Das war im Studienkolleg damals und ich fand ihn nicht sympathisch.
Lubna wird in Marokko geboren, wächst dort auf und hat keinen Bezug zum Gazastreifen. Aber das ändert sich, als sie zum Studieren nach Deutschland kommt. Da lernt sie nämlich jemanden kennen.
Ich habe ein ganz starkes Dialekt gehabt, also wenn ich mal gesprochen habe, so ein französisches Dialekt. Und ja, also alle haben mich dann halt meistens ausgelacht, wenn ich mal was gesagt habe. Und von ihm, ich fand das halt besonders unsympathisch von seiner Seite, einfach mal die Reaktion.
Okay. Am Anfang war es echt nicht absehbar, wohin das alles führt.
Ich dachte, oh Gott, nee, mit so jemandem, also möchte ich eh nichts zu tun haben.
Aber dann?
Und dann durch gemeinsame Freunde kam es dazu, dass wir dann halt nochmal miteinander geredet haben. Und die Freunde haben dann natürlich auch ein bisschen dabei geholfen, also indem sie gesagt haben, ach, so schlimm ist der gar nicht. Und zu ihm, ach, so schlimm ist sie gar nicht, probier's mal doch mal aus, redet miteinander ganz vernünftig und so weiter.
Wollten die euch verkuppeln?
Nee, das weniger, nur dass wir jetzt einfach mal so normal miteinander reden, weil das haben wir nicht mal gemacht. Seitdem haben wir uns nicht mehr gegrüßt, gar nichts. Also. Mhm. Und dann haben wir uns angefreundet tatsächlich. Also wir waren am Anfang halt sehr gut befreundet und irgendwann mal hat sich das Ganze halt ein bisschen mehr entwickelt.
Mhm.
Ja.
Was mochtest du an ihm?
Am Anfang gar nichts. Aber danach einfach, dass er ein sehr guter Zuhörer ist.
Wann sind denn dann überhaupt Gefühle entstanden?
Da war halt seine Schwester zu Besuch. Also sie hat gemerkt, dass er mich jetzt nicht nur als normale Freundin sieht, sondern sie meint, ja, aber das ist doch ein bisschen, da gibt's noch was. Also.
Mhm.
Und sie hat mich darauf angesprochen. Also sie meint, sag mal, seid ihr auch mehr als befreundet oder nur so befreundet? Und dann habe ich gesagt, wie kommst du denn da drauf? Ja, zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, ich habe dich gar nicht sehen wollen, also so direkt, weil man hat ja immer Angst, gerade wenn es jetzt immer so eine Freundschaft ist, dann hat man Angst, es könnte, also die Freundschaft könnte kaputt gehen und nee, Quatsch lieber, dann lassen wir es bei einer Freundschaft bleiben und so ist es sicherer und besser.
Mhm.
Aber dann hat sich dann halt doch mit der Zeit ergeben, dass ich dann gemerkt habe, oh, doch, da ist schon ein bisschen mehr als jetzt nur Freundschaft und ja, und dann war es dann halt kurz vor Weihnachten.
Mhm.
Wir waren halt auch eingeladen, also auf einer Geburtstagsfeier von einem Freund und dann saßen wir dann halt kurz vorm Schluss, saßen wir noch alle da und haben miteinander geredet. Und dann hat er gesagt, also ob ich nicht jetzt Lust hätte, nochmal was trinken zu gehen mit ihm. Also er hätte mir was zu sagen.
Oh.
Ja, und da war es natürlich da. Zu dem Zeitpunkt da hat er irgendwie seine Gefühle gestanden und so weiter.
Weißt du noch, was er gesagt hat?
Ja, dass ich, also er hat ehrlich gesagt so ein Gedicht geschrieben.
Oh, wow.
Aber ich bin jetzt irgendwie, also ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden. Frag mich auch. Ich habe es gelesen, dann habe ich gesagt, ach so, okay, und für wen ist es denn und was ist das? Und das war natürlich also sehr unromantisch von meiner Seite, aber war so halt. Und dann hat er angefangen zu lachen und gesagt, du weißt du was, gib's mal her wieder und lass es mal gut sein. Also ich glaube, das war eine dumme Idee. Und dann haben wir dann angefangen zu lachen. Dann habe ich gesagt, nee, ich will es jetzt wirklich verstehen. Also sorry, ich will es. Und dann hat er gesagt, ja, verstehst du denn gar nichts, also was ich damit sagen möchte? Ja, und dann habe ich es natürlich erst im Nachhinein, aber natürlich mit Hilfe, Nachhilfe erst dann halt verstanden.
Hat das dir dann erklärt?
Ja, wie gesagt, sehr unromantisch, aber ging nicht anders.
Und wann war für dich der Zeitpunkt, als du gemerkt hast, das ist der Mann fürs Leben?
Eigentlich schon da vorher sogar, also, wo ich mir gedacht habe, oh, seine Frau wird Glück haben. Also der war, also für meine Verhältnisse, all das, was ich mir jetzt bei einem Mann gewünscht hätte. Ich fühle mich halt zu Hause bei ihm.
Zu Hause heißt für Lubnas Mann aber auch Gazastreifen. Dort ist er aufgewachsen und dorthin will er nach seinem Studium wieder zurück.
Schon bevor es ernst wurde, hat er gesagt, also ich muss dir nur jetzt eins mit auf den Weg geben. Für mich steht es hundertprozentig fest, dass ich dann halt nach dem Studium nach Hause wieder zurückgehe. Wäre das für dich eine Option? Bevor wir überhaupt irgendwie miteinander was anfangen und dann stehen wir da und das tut uns da so, lass uns dann einfach mal von vorne an offen und ehrlich zueinander sein. Also wäre das für dich eine Option? Weil ansonsten für mich gibt es keine andere.
Lubna kann sich das schon vorstellen. Aber bevor sie mit ihm dorthin zieht, will sie sich Gaza erstmal anschauen. Was erwartet sie dort? Bisher kennt sie den Ort nur aus den Nachrichten. Von ihren Reisen dorthin hat sie uns auch vor einem Jahr erzählt, als sie sich mit meiner Kollegin Sophie und mir in Gaza getroffen hat.
Also du hattest auch keine Bedenken oder so, als ihr dann geplant habt, das erste Mal hierher zu fahren?
Nee, ich nicht. Aber ich habe es meiner Familie verheimlicht natürlich.
Wirklich?
Ja.
Wieso?
Meine Familie hat große Bedenken gehabt. Also für sie kennen die jetzt den Gazastreifen nur aus dem Fernsehen und die wissen, dass es dann halt sehr turbulent ist. Und meine Mutter hat gesagt, nein. Um Gottes Willen, da gehst du nicht hin, also auf gar keinen Fall. Und wenn du was, überleg mal, wenn was passiert, was machen wir dann und so.
Was war dein erster Eindruck hier? Weißt du das noch?
Wenn ich ganz ehrlich bin, also ich habe mir jetzt weniger Gedanken gemacht um die Stadt, um viel mehr halt, weil ich irgendwie gespannt auf die Familie, wie sie mich empfangen, wie seine Geschwister auf mich dann reagieren. Ob sie mich dann gut aufnehmen, ja oder nein und so weiter. Ob ich mich mit ihnen gut verstehen kann und so weiter. Die familiäre Atmosphäre war super. Das war ganz toll und so.
Hast du dich wohl gefühlt?
Ja, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Also toll gefühlt. Also dieses zusammen, gemeinsam essen, 30 Leute auf einmal. Das war wie eine Party, so nonstop. Also ich fand es cool eigentlich.
War das damals anders als jetzt so von der Stadt? Wie würdest du beschreiben?
Ich weiß nicht, ob es tatsächlich Urlaub ist oder was anderes, aber doch. Also damals war es dann halt, auch die Leute waren freizügiger dann halt. Also jetzt sowohl vom Aussehen als auch in der Denkweise. Also.
Damals, als Lubna das erste Mal nach Gaza kommt, da ist die Terrororganisation Hamas noch nicht an der Macht. Das Leben fühlt sich ein bisschen freier an als in den Jahren danach. Übrigens, in dieser Folge geht es um Lubna und ihre Geschichte. Uns ist bewusst, dass das nur ein Ausschnitt ist und ein Schicksal von Hunderttausenden. Uns ist auch bewusst, dass es in dieser Folge hauptsächlich um das Leid der Menschen im Gazastreifen geht. Gleichzeitig finde ich es wichtig, sich anzuhören, was Menschen auf der anderen Seite der Grenze, also in Israel, am 7. Oktober und in den Wochen danach erlebt haben. Und wie der Konflikt im Nahen Osten eigentlich entstanden ist. Wenn ihr das besser verstehen wollt, dann empfehle ich euch den Podcast Lost in the Ostie Story. Ich habe auch an den Folgen mitgearbeitet und durfte dafür, neben Lubna, viele Menschen treffen, die mir ihre Perspektive erklärt haben. Hört da unbedingt rein, den Link findet ihr in den Shownotes. Zurück zu Lubna. Bei ihrem zweiten Besuch in Gaza wird ihre Mutter in Marokko krank. Und Lubna wird klar, wenn sie jetzt hier wohnen würde, dann käme sie so schnell nicht weg. Sie könnte ihrer Mutter vielleicht gar nicht helfen.
Und da fragt sie sich, ob sie dort wirklich hinziehen will. Ob ihre Liebe stark genug dafür ist.
Ich habe sehr viel gezahlt. Ist nur ein bisschen, aber trotzdem, also es gab einen Zeitpunkt, ich habe das auch nicht mit meinem Mann geteilt zu dem Zeitpunkt, weil ich wollte ihn nicht verwirren. Und letztens habe ich ihn auch gefragt, sag mal, wenn ich dir damals gesagt hätte, ich fahre jetzt nicht mit, was hättest du dann gemacht? Also hättest du unsere Beziehung aufgegeben? Dann hat er gesagt, natürlich nicht, aber ich wollte es nicht riskieren, ganz einfach. Es war halt meine Entscheidung, ich habe es mit mir selber gemacht, also habe das nicht mit ihm irgendwie so geteilt und habe mir gedacht, okay, nee, also ich muss damit halt selber klarkommen, ob ich das kann, ja oder nein. Also.
Lubna entscheidet sich, sie macht das. Aber so ganz verstehen, warum ihr Mann Gaza so liebt, das tut sie damals nicht.
Diese bedienungslose Liebe für eine Stadt, für eine Heimat, das kann ich nicht verstehen, ganz ehrlich nicht, nein.
Kannst du dich noch an den Tag erinnern, als du dann endgültig nach Gaza gezogen bist, als es nicht nur ein Besuch war, sondern du gesagt hast, jetzt bleibe ich hier?
Wir haben eine Wohnung zwar gehabt, aber die war nicht möbliert, nicht ausgestattet. Wir wollten sie dann renovieren und dann eher diese Gedanken. Also ich war sehr euphorisch und sehr irgendwie so, ich habe mich tatsächlich gefreut, einfach mal auf das, was kommt.
Aber gab es so einen Moment, wo du realisiert hast, so okay, jetzt lebe ich woanders, ich lebe jetzt hier in Gaza mit ihm und hier bleibe ich auch erstmal.
Ja, nachdem die Wohnung irgendwie fertig wurde und der Alltag irgendwie gekehrt ist und dann habe ich es erst dann realisiert. Dann habe ich mir gedacht, boah, was habe ich mir da angetan?
Woran hast du das gemerkt? Woran hast du sich dieses Gefühl festgemacht? Was habe ich mir da angetan?
Ich glaube, das Gefühl, allein zu sein und irgendwie so diese Angst und auch natürlich, also gerade im Gaza-Kontext, also ich bin immer schon ein freier Mensch gewesen, auch in Marokko, also konnte tun und lassen, was ich wollte. Ich bin schon auch so erzogen worden, dass ich dann alles selber übernehme und so für mich selber sorge und alles tue. Also so ein bisschen wie halt in Deutschland, ein bisschen. Und dann plötzlich in Gaza, also ist es ganz anders geworden, dass ich halt nichts allein machen konnte, am Anfang zumindest, dass ich immer auf ihn angewiesen war, dass ich mich nicht auskannte. Ich habe mich dann halt angefangen, allein zu fühlen. Also ich hatte keine Freunde, keine Familie und auch jetzt irgendwie so zu denken, okay, ich fahre jetzt für einen Monat zu meiner Familie und besuche sie dann halt oder zu meinen Freunden. Das war keine Option.
Keine Option, weil Lubnas Aufenthaltsstatus in Gaza war lange ungeklärt. Das bedeutet, wenn sie ausreist, besteht immer auch ein Risiko, dass sie erstmal nicht wieder einreisen kann und damit von ihrem Mann getrennt ist. Ein Problem, das zu dieser Zeit viele haben mit Partnerinnen oder Partnern in Gaza. Zu Beginn fühlt sie sich einsam, eingeschränkt und findet nur schwer Anschluss. Aber mit der Zeit lernt Lubna, mit der Situation besser umzugehen. Sie versteht sich super mit der Familie von ihrem Mann, fühlt sich wohl bei ihnen. Irgendwann findet sie Freundinnen und Freunde, mit denen sie ihre Freizeit verbringt.
Wenn ich schon hier lebe, ich versuche dann schon irgendwie so ein Mittelding zu finden, also mich schon anzupassen. Es ist ja natürlich also sehr wichtig, dass man sich auch anpasst. Aber trotzdem möchte ich darauf achten, dass ich mich nicht zu 100%ig aufgebe. Dass ich schon Sachen behalte, die mir wichtig sind.
Damit ihr euch besser vorstellen könnt, was das bedeutet, nach Gaza zu ziehen. Auch schon vor dem Krieg ist das Leben in Gaza für die meisten Menschen sehr schwierig. Ein Großteil ist auf Lebensmittel von Hilfsorganisationen angewiesen. Die medizinische Versorgung bei schweren Erkrankungen ist schlecht. Viele Menschen, vor allem Kinder, leiden wegen der militärischen Auseinandersetzungen an psychischen Erkrankungen. Als die Hamas die Macht an sich reißt, riegelt Israel die Grenzen ab und kontrolliert seitdem super streng, wer rein und rauskommt. Die Terrororganisation Hamas unterdrückt und verfolgt Gegner ihrer radikalen Politik. Immer wieder erlässt sie Vorschriften und Gesetze, die Lubna in ihrem Leben einschränken. In der Öffentlichkeit frei ihre Meinung zu äußern, das geht nicht. Auch andere Dinge, die sie gerne tut, darf sie als Frau nicht. Zum Beispiel tanzen gehen oder sich im Badeanzug an den Strand legen. Trotzdem findet Lubna Momente, in denen sie frei sein kann. Sie mietet sich zum Beispiel übers Wochenende ein Haus, draußen im Umland der Großstadt, lädt Familie und Freunde dahin ein. Dort kann sie machen, was sie will. Im Alltag trägt sie kein Kopftuch. Auch als ich sie treffe. Und sie tut noch etwas, das sehr ungewöhnlich ist für Gaza. Sie geht boxen.
Also ich bin schon privilegiert mit vielen Sachen. Also, dass ich dann finanziell irgendwie abgesichert bin, dass ich einen tollen Mann habe, der super Verständnis dafür hat.
Ihr Mann unterstützt sie. Er sagt, wenn sie schon so viel für ihn aufgibt, dann soll sie sich auch wohlfühlen. Mit diesem Mann gründet Lubna eine Familie, bekommt eine Tochter. Aber sie erleben auch, wie gefährlich Gaza ist.
Also mittlerweile ist man wie ein Kriegsexperte hier geworden. Also man kann es anhand der Geräusche erkennen, ob es jetzt irgendwie so eine Warnung ist. Also ob es eine Warnung ist, so eine Rakete, oder ob es tatsächlich dann irgendwie so ein richtiger Angriff ist.
Immer wieder feuern radikale Gruppen Raketen Richtung Israel ab und das israelische Militär bombardiert Gaza.
Warum bist du immer noch hier?
Ja, das frage ich mich auch oft.
Ja, du erzählst das so und du hast ja auch eine Tochter,
ja,
die das auch alles miterlebt.
Ja.
Und also es ist nicht nur, geht ja nicht nur um dich, sondern auch Verantwortung für dein Kind.
Vor, wie gesagt, nach 2014, wo wir dann halt irgendwie kurz davor waren, uns umzuentscheiden.
Umzuentscheiden, also umzuziehen, raus aus Gaza.
Der Grund dafür, warum wir das nicht gemacht haben, war unsere Tochter. Die wollte nicht. Die wollte nicht weg. Die hat gesagt, Mama, ich möchte nicht neu anfangen. Ich habe hier meine Freunde. Ich möchte das nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, bist du dir ganz sicher? Und das, was wir erlebt haben, nein, Mama, ich will nicht hier weg. Und das wollte ich ihr nicht wegnehmen. Also.
Durch die Angriffe, die Angst und Unsicherheit entwickelt Lubna Panikattacken, Angstzustände und einen Reizdarm. Sie vermeidet es, Nachrichten anzuschauen. Sie erträgt es einfach nicht. Deswegen bekommt sie auch erstmal gar nichts mit von dem Massaker am 7. Oktober.
Ich glaube, ich habe es nicht so richtig realisiert, aber ich dachte schon, es kommt jetzt was ganz Schlimmes auf uns zu.
Die Terrororganisation Hamas greift vom Gazastreifen aus Israel an. Allein am Tag des Angriffs werden tausende Raketen auf Israel gefeuert. Außerdem überfällt die Hamas israelische Dörfer. Es sterben mehr als 1200 Menschen an diesem Tag und die Hamas nimmt rund 250 Menschen als Geisel, die sie in den Gazastreifen verschleppen.
Hast du Leute auf der Straße gehört oder hat sich die Stimmung irgendwie anders dargestellt als sonst?
In unserem Viertel, ich kann jetzt nur von unserem Viertel sprechen, war die Stimmung total bedrückt. Also alle, also die meisten sind dann halt tatsächlich einkaufen gegangen, Lebensmittel, weil die schon halt mit dem Schlimmsten gerechnet haben. Wir wussten schon, dass es dann halt eine Antwort israelischer Seite geben wird und dass es dann heftig sein wird.
Hast du da mit deinem Mann drüber geredet? Wie habt ihr denn darüber gesprochen? War gleich klar irgendwie, wir müssen jetzt auch Lebensmittel einkaufen? Wie waren eure Gedanken?
Nee, gar nicht. Also wir haben überhaupt nicht, also mein Mann, bei meinem Mann und bei mir ist es dann halt immer so, dass wir dann gar nicht irgendwie so rational denken, also von da, also was dies angeht, also wie die anderen, also das ist dann fast maschinell bei der Nachbarschaft und so weiter, dass alle einfach mal also so direkt irgendwie ihre Gedanken einordnen können und sagen, okay, Punkt 1, wir gehen einkaufen, Punkt 2, Solar besorgen, Punkt 3, also Medikamente irgendwie, das können wir gar nicht. Das können wir überhaupt nicht. Also ich bin jemand, ich stehe dann halt erstmal ein paar Stunden unter Schock und irgendwie, bis ich dann halt das realisiert habe, ist es dann eh meistens zu spät. Also das realisiere ich dann halt mit der ersten Bombardierung oder so oder mit dem ersten Geräusch von Militärflugzeugen, was ich dann höre, wo ich denke, oh Gott, jetzt ist es passiert oder jetzt ist es soweit. Also da ist man nirgends sicher, ganz einfach. Mein Mann versucht dann immer so mich zu beruhigen, indem er sagt, nein, also es wird jetzt nicht so schlimm werden, es wird jetzt nicht eskalieren, weil er kennt jetzt meine Vorgeschichte.
Ja.
Und man versucht sich so ein bisschen zu beruhigen, indem man ja irgendwie so sich einredet, also okay, das wird jetzt nicht so lange anhalten. Also,
Also er hat versucht, dich zu beruhigen und
genau.
Bei dir hat es so mäßig geklappt oder was würdest du sagen?
Schwierig, also ich hatte dann halt direkt Bauchschmerzen, Magenprobleme und ich war nur froh. Also ich glaube, was uns extremst Kraft gegeben hat und uns erleichtert hat, ist, dass unsere Tochter nicht dabei war.
Die ist in den USA,
Genau, sie macht ein Austauschjahr und ich habe nur gedacht, okay, also egal was passiert, ich schaffe das. Weil sie ist in Sicherheit und das ist das Allerwichtigste und dann schaffen wir es.
Wenige Tage später erfährt Lubna über eine Website, dass ihr Viertel evakuiert werden soll.
Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, was haben die dann in unser Viertel zu suchen? Also, und dann wussten wir auch nicht, wohin. Also, weil wir haben nur unser Haus und sonst nichts. Und meine Kollegin hat dann gesagt, dass ich dann halt ins Büro gehe. Das ist ja eine internationale Institution in Gaza. Und dass es dann halt vielleicht dort sicherer wäre.
Sie und ihr Mann nehmen nichts mit in Lubnas Büro. Bald ist aber klar, auch dort können sie nicht bleiben.
Wir wussten nicht, wohin. Das ist das schlimmste Gefühl, was man überhaupt empfinden kann, und dann sind wir wieder nach Hause. Und da hat mein Mann einfach mal so einen kleinen Trolley genommen, hat Pässe eingepackt, also so die wichtigsten Papiere, Urkunden, keine Ahnung.
Ein paar Tage später bekommt Lubna eine Nachricht von einer Freundin.
Und da drin stand, dass alle Bewohner des Gaza, also der Gaza-Stadt, müssen dann halt in den Süden evakuieren. Ich habe das Gefühl gehabt, also ich kriege keine Luft mehr, also ich ersticke gleich. Und dann habe ich nochmal ganz tief Luft eingeholt und habe nur noch meine Tochter vor meinen Augen gesehen und habe mir gedacht, so, jetzt ist es keine Zeit irgendwie für Panikattacken oder sonst was. Reiß dich zusammen. Du musst einfach mal jetzt reagieren. Also das geht jetzt nicht. Das kann ich mir jetzt nicht leisten, einfach mal.
Alles zurückzulassen, ne? Also euer Haus, das, was ihr euch aufgebaut habt, auch die Heimat deines Mannes irgendwie.
Es gibt keine Zeit für Gefühle. Du stehst vor einer Entscheidung, Tod oder Leben. Also was heißt Tod oder Leben? Tod oder Überleben. Mhm. Überhaupt die Chance zu haben, also vielleicht das nochmal zu überstehen.
Wie habt ihr euch gegenseitig so, du und dein Mann, euch gegenseitig unterstützt?
Ich glaube gar nicht in dem Moment.
Nein?
Tatsächlich gibt es Situationen, wo man einfach mal vielleicht dann halt Abstand voneinander hält. Und somit kann man sich auch unterstützen. Also. Weil wir hatten uns nichts zu sagen. Also womit sollen wir uns dann noch unterstützen? Wir wissen nicht, ob wir dann halt am nächsten Tag noch überleben oder nicht. Also.
Jeder hat so ein bisschen für sich gekämpft.
Genau. Einfach mal für unsere Tochter. Also ich glaube, das ist irgendwie so unsere Bindung gewesen. Also einfach mal, dass wir für sie stark sein sollen und so weiter.
Aber es war dir schon wichtig, dass er dabei ist, oder?
Ja, natürlich, klar.
Weil irgendwie ist ja deine Stütze, ist ja irgendwie dein Anker auch ein bisschen.
Ja, natürlich. Wir haben uns dann angeguckt und das hat mir schon ein bisschen irgendwie so Ruhe gegeben, dass ich habe mir gedacht, okay, der ist noch da und so. Aber man hat trotzdem diese Sorge und ich dachte, also er hat auch den gleichen Gedanken gehabt, also im Nachhinein weiß ich es, aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich es nicht, dass ich mir gedacht habe, okay, ich bin jetzt unwichtig, aber Hauptsache einer von uns überlebt. So schlimm war das, dass ich mir nur gehofft habe, bitte, bitte Gott, lass es so sein, wenn einer von uns sterben muss, bitte, dass einer mindestens da bleibt für unsere Tochter. Was soll man da noch sagen? Also sowas kann man gar nicht aussprechen, finde ich.
Lubna weiß, sie müssen möglichst weit in den Süden kommen. Sie, ihr Mann und seine komplette Familie. Über 30 Personen steigen in Autos und fahren los. Über die Küstenstraße nach Süden. Sie haben dort noch keinen Platz zum Schlafen. Dann fällt ihnen ein Cousin ein. Der hatte doch mal gesagt, dass er ein Stück Land irgendwo im Süden von Gaza hat.
Und dann hatten wir ihn angerufen und haben ihn dann halt gefragt, ob er noch dieses Grundstück hat. Und der hat, stell dir mal vor, also vor lauter Panik hat er vergessen, dass er ein Grundstück hat. Also der stand vor seiner Haustür mit seiner Frau und Kindern und wusste nicht, wohin. Und wo wir das gesagt haben, hat er sich tausendmal bedankt, dass wir ihn daran erinnert haben. Und dann waren wir dann halt auf diesem Grundstück, aber das ist halt nur ein Grundstück, da ist nichts. Kein Dach, keine Zimmer, keine Toilette, gar nichts.
Und wie habt ihr denn da dort gelebt? Halt
ganz primitiv.
Unter freiem Himmel?
Unter freiem Himmel, genau.
Wie lange?
Ja, 56 Tage.
Wow. Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss. Über einen Monat auf dem Boden zu schlafen. Kaum Möglichkeiten, sich zu waschen. Die Toilette, ein Loch in der Erde. Zu essen gibt's nur Zeug aus der Dose. Und weit und breit nichts, was dich vor Angriffen schützen kann. Ich frag mich, ob sie es zu dem Zeitpunkt bereut hat, für ihren Mann nach Gaza gezogen zu sein. Darüber werde ich später noch mit ihr sprechen. Und auch, wie sich durch diese traumatische Zeit die Beziehung zu ihrem Mann verändert hat. Wie hat sich denn deine Angst entwickelt? Ich meine, da ist ja nur noch das, was außenrum passiert, das hat sich ja verschlimmert.
Ja, natürlich.
Also, wie kann man das aushalten?
Nee, man kann es gar nicht aushalten. Ich glaube, irgendwann mal bei mir war es der Punkt, wo ich dann halt einfach mal aufgegeben habe. Wo ich mir gedacht habe, okay, das ist mein Schicksal, dann ist es so.
Und wie viel hast du von den Angriffen mitbekommen? Wie viel hast du da gehört und gesehen?
Ich habe alles mitbekommen. Also was in dieser Gegend passiert ist, wir waren unter freiem Himmel. Also wir haben alles gesehen, alles mitbekommen.
Ich habe Lubna nicht weiter gefragt, was genau sie gesehen hat, welche Bilder sich in ihrer Erinnerung festgebrannt haben, weil ich gemerkt habe, wie sehr sie diese Zeit mitgenommen hat und auch schon die Eskalationen der letzten Jahre.
Und denkst du da heute noch viel drüber nach? Also verfolgt dich das?
Ich versuche nicht daran zu denken. Mhm. Also ich glaube, es sind Phasen im Leben. Also momentan befinde ich mich in einer Phase, in der ich alles so ein bisschen von mir weg schiebe. Ich möchte gar nicht irgendwie so großartig daran denken und so. Aber ich weiß, dass es dann irgendwann mal einen Zeitpunkt gibt, wo ich dann halt dem Ganzen konfrontiert werden muss. Also oder das selber dann halt, entweder das selber in die Hand nehme oder dass ich es halt muss. Mhm. Das weiß ich schon, aber momentan, ich glaube, ich habe auch keine Kraft dafür. Ich möchte das nicht. Also.
Aber ich glaube, das ist ja auch einfach ein Schutz auch, ne, der Psyche, dass man vielleicht in dem Moment, in dem man das nicht aushalten kann, auch versucht, das nicht so an sich ranzulassen und um einfach, wie du sagst, zu überleben.
Richtig.
Irgendwann bekommt Lubna eine Nachricht. Ein Bekannter hat gelesen, sie steht da auf einer Liste. Die Institution, für die sie arbeitet, hat tatsächlich organisiert, dass sie und ihr Mann Gaza verlassen können. Nach Ägypten.
Mein Mann hat sich schon, also der hat es nicht geklappt. Also der war erstmal nur sprachlos, aber man konnte schon ein bisschen irgendwie Erleichterung an seinen Augen sehen. Aber nur ganz kurz. Danach wieder Enttäuschung, weil es ist dann halt auch gar nicht so einfach, irgendwie die Familie da zurückzulassen, Freunde und zu sagen, Leute, ich habe jetzt das Privileg, dass ich rauskoordiniert werde. Mhm. Ich darf leben, aber ich drücke euch die Daumen. Also das ist dann schrecklich. Das ist vielleicht also fast genauso schrecklich jetzt wie das Ganze zu überleben. Also für mich zumindest.
Wie verabschiedet man sich in so einem Moment?
Ich habe mich nicht verabschiedet, ehrlich gesagt. Also ich konnte das gar nicht. Und ich glaube, das ist ein Problem, was ich schon immer hatte, Abschied zu nehmen.
Kurz danach können die beiden ausreisen. Um 2 Uhr nachts kommen sie in Kairo, in Ägypten an. Danach fliegen sie nach Deutschland. Sie landen in Berlin, in einer anderen Welt.
Berlin ist auch trubelig, aber ganz anders als Gaza. Und vor allem, es fliegen keine Raketen, es ist keine...
Und es gibt Strom.
Es gibt Strom, es ist keine Lebensgefahr vor allem. Welches Gefühl war das?
Weißt du was, Frank, also schon die ganze Zeit, auch als ich in Ägypten angekommen bin, ich habe jetzt nicht sofort, also bei mir hat alles irgendwie Zeit gebraucht, bis ich realisiert habe, okay, ich bin jetzt in Sicherheit. Also das Gute dran ist, dass ich dann halt, als ich dann in Berlin angekommen bin, dass ich das erste Mal seit Monaten die Nacht fast durchgeschlafen habe.
Mhm. Wie wohl fühlt ihr beiden euch in Deutschland, in Berlin, was glaubst du?
Ich muss sagen, komischerweise, ich fühle mich gar nicht irgendwie fremd hier oder so. Schon seit dem ersten Tag. Also eins kann ich dir sagen, also ich war jetzt nicht irgendwie so 100% zufrieden mit meinem Leben in Gaza vor dem Krieg, aber ich vermisse es total momentan. Also und auch nach dem, also während des, also nach dem Krieg, hoffentlich bald nach dem Krieg, aber nachdem wir dann halt rauskamen, also. Das Erste, woran ich gedacht habe, ist mein Zuhause, unsere Aktivitäten zusammen, meine Freunde, unser Boxingclub, also die Arbeit, das Büro, also all diese kleinen Details an Gaza. Und ich habe dann gemerkt, wie sehr mir das alles wichtig ist. Und das ist dann tatsächlich, das ist mein Leben.
Und denkst du viel an euer Zuhause, an euer Haus, an eure Nachbarschaft?
Ich versuche auch nicht an. Ich denke sehr oft an die Menschen. An meine Freunde, an die Leute, die da sind, die sind in ein paar Monate um Jahre veraltert und haben extremst abgenommen und teilweise erkennt man sie gar nicht mehr wieder. Und was irgendwie Politik mit uns Menschen auch macht irgendwie, warum denn? Also all dieser Hass und all diese Zerstörung und einfach mal, also wir wurden auch als Menschen komplett entwürdigt, also das habe ich auch so erlebt, also. Und man, das ist dann halt so beschämend und so traurig, dass man sich als Mensch minus 50. Klasse fühlt.
Wie ist es, wenn du weißt, dass du jetzt in Berlin bist und damit auch in Sicherheit, aber dass ganz viele Menschen, die du auch kennst, auch wahrscheinlich viele Freundinnen und Freunde von dir, immer noch in Gaza sind?
Ja, das ist kein schönes Gefühl, es ist schrecklich. Viele sagen dann auch, selbst diese Freunde, also wenn sie mal irgendwie die Möglichkeit haben zu schreiben oder so, die geben einen so ein gutes Gefühl und sagen, haben, also sie trösten uns sogar, das ist ja das Lustige daran, also, dass sie sagen, ich freue mich, dass du das halt irgendwie, dass du dann raus bist und denk ja nicht dran, irgendwie wieder zurückzukommen, also, weil das ist dann halt immer, das Erste, was sie dann halt sagen und so. Und dann denke ich mir mal, also sie haben immer noch Kraft, irgendwie so tröstende Worte für uns zu finden.
Mhm.
Für mich sind das irgendwie, das sind meine Helden. Ich hatte am Anfang jetzt auch Schuldgefühle, dass ich etwas geschafft habe, was sie nicht geschafft haben. Also für mich ist das super schrecklich.
Weißt du, wie dein Zuhause jetzt aussieht? Euer Haus?
Nee, wir wissen nicht mal, ob es steht oder nicht. Mhm. Das, mein Mann, also ich habe ihm auch letztens, also vor ein paar Tagen, hat er irgendwann mal gesagt, nee, ich glaube, das steht noch.
Mhm.
Er hat so ein Gefühl. Und dann habe ich ihm gesagt, bitte behalt dein Gefühl für dich, ich möchte das nicht irgendwie hören.
Mhm. Geht ihr sehr unterschiedlich mit der Situation um und dem, dass ihr jetzt in Deutschland seid?
Ja, sehr unterschiedlich. Ich denke schon, ja. Ich glaube, ich bin sehr abgelenkt. Also, und das hilft mir dann auch, die Sache zu bedrängen und so weiter. Für ihn, ihm hilft es, darüber zu reden, Konfrontation zu haben, einfach mal zu sehen, okay, das sieht jetzt so und so aus. Das brauche ich jetzt momentan nicht. Und das ist auch ein Streitpunkt. Also, wenn ich zu Hause ankomme und der Fernseher ist an und er guckt sich die Nachrichten. Ich schreie schon also von der Haustür. Kannst du bitte dann halt Fernseher ausschalten? Das möchte ich nicht sehen.
Mhm.
Also das wirklich, also das zerrt an meinen Nerven. Da habe ich dann halt immer das Gefühl, das möchte ich gar nicht momentan.
Was würdest du sagen, wie hat sich so über die letzten Wochen eure Beziehung verändert?
Ich glaube, innerlich nein, wir haben uns jetzt nicht verändert. Wir sind nach wie vor, Gott sei Dank, also wir haben das tatsächlich überstanden. Wir wissen, was wir aneinander haben, aber wir haben auch mit der Zeit, also mit den Jahren auch gelernt, dass wir dann ruhig mal unterschiedlich sein können. Wir reden miteinander und sage zum Beispiel, weißt du was, ich möchte nicht darüber reden.
Mhm.
Mir geht's momentan gut damit so und lass mich doch.
Also Ehrlichkeit.
Und dann, ja, ganz einfach, so ganz ehrlich. Und manchmal, er versteht das auch gar nicht.
Mhm.
Aber er respektiert's. Ich denke immer, oh mein Gott, was tust du dir da an? Warum tust du dir das an?
Mhm.
Aber ich muss es nicht verstehen, also wenn es ihm gut tut, also ich muss es einfach mal nur respektieren.
Irgendeine Art von Plan, vielleicht auch Wunsch für die Zukunft, was zum Beispiel auch so eine Familienzusammenführung wieder angeht, ne, dass ihr eure Tochter endlich wieder seht.
Ja, also das auf jeden Fall. Also wir freuen uns extremst darüber. Die hat jetzt gestern eine Zusage bekommen, dass sie dann halt nach Deutschland kommen darf.
Ah,
und
das ist schön.
Freuen wir uns dann halt extrem, genau. Also.
Mabruk.
Also die nächste, danke. Und dann, ja, sonst Pläne, also Wünsche. Ich wünsche, also unser größter Wunsch ist natürlich, dass der Krieg also bald aufhört und dass wir irgendwann mal wieder nach Hause dürfen. Das ist unser allergrößter Wunsch.
Ich habe mich während der Aufnahmen mit Lubna immer wieder gefragt, was wäre ich bereit, für die große Liebe auf mich zu nehmen? In eine Gegend ziehen, in der ich von Krieg bedroht wäre? Ich sag's ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das für eine andere Person in Kauf nehmen würde. Wahrscheinlich ist das aber einfach keine rationale oder nachvollziehbare Entscheidung, sondern eine, die aus dem Bauch kommt. Wir alle wissen, Gefühle können sehr einnehmend sein. Und Liebe lässt einen da vielleicht seine eigenen Grenzen verschieben. Lubna war sich ja erst nicht sicher, ob ihre Entscheidung, nach Gaza zu ziehen, wirklich so gut war. Aber 2 Jahrzehnte an einem Ort zu leben, Freundinnen und Freunde zu haben, ein Haus zu bauen und dort ein Kind großzuziehen, all das verbindet. Ich habe gespürt, dass Lubna über den Zeitraum unserer Gespräche Gaza immer wichtiger geworden ist, trotz all dem Schrecklichen, was sie dort über die Jahre erlebt hat. Es ist interessant, dass Lubna von ihrer Aussage von damals abgekommen ist.
Diese bedienungslose Liebe für eine Stadt, für eine Heimat, das kann ich nicht verstehen, ganz ehrlich nicht, nein.
Heute sieht sie das anders.
Lubna, würdest du dieselbe Entscheidung nochmal treffen, dass du freiwillig in den Gazastreifen ziehst, auch wenn du da nicht geboren bist?
Ja, das ist tatsächlich meine Heimat. Ja, das ist tatsächlich also die richtige Entscheidung gewesen. Und das ist mir erst durch den Krieg auch dann wieder ganz klar geworden. Also,
wie meinst du das?
Jetzt halt also einfach mal das zurückzulassen. Also wäre das nicht der Fall, würde ich sagen, oh Gott, bin ich froh, dass ich jetzt irgendwie endlich mal aus diesem Land, aus dieser Ecke rausgekommen bin. Aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie dieses Gefühl gehabt.
Danke euch fürs Zuhören. Ich weiß, das war keine einfache Folge. Ich finde es trotzdem wichtig, dass wir diesen Menschen zuhören. Und deswegen will ich euch nochmal den Podcast Lost in a Ostie Story empfehlen. Da kommt zum Beispiel auch Daphna zu Wort. Sie war in einem israelischen Dorf, einem Kibbuz, als die Hamas am 7. Oktober ihren Überfall gestartet hat. Und ihr könnt Mohammed hören,
den lokalen Mitarbeiter der ARD vor Ort in Gaza, den ich dort auch kennengelernt habe. Den Link zum Podcast gibt es in den Shownotes. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und über ein Abo freuen wir uns auch immer. Nächste Woche trifft Lisa Sophie im Podcast einen Callboy. Er spricht darüber, wie es dazu kam, dass er jetzt mit Frauen Sex für Geld hat und warum er den Job so wichtig findet. Hört da unbedingt rein. Bis nächste Woche. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert und sage ganz lieben Dank an meine liebe Kollegin Sophie von der Tann, der Korrespondentin im ARD-Studio Tel Aviv, mit der ich eine für mich sehr prägende Reise machen durfte. Autorin dieser Folge Amelie Hörger.
Redaktion Diana Kulotzik und Patrick Abele.
Produktion Hanna Meyer. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Epizentrum. Stories mit Epilepsie.
Du hattest eben einen Anfall auf der Autobahn.
Und deswegen hast du jetzt einen Penis auf dem Arm.
Bitte keinen Stock zwischen die Zähne stecken, wenn ihr eure Finger behalten wollt.
Hi, ich bin Sophia, bin 27 Jahre alt und seit 7 Jahren Epileptikerin. Das heißt, ich kenne den Alltag mit und ohne Anfälle und kann einen Einblick in diese Krankheit verschaffen. Denn nicht jeder Epileptiker fällt krampfend auf den Boden. Wie sehen meine Anfälle aus? Schränkt Epilepsie mein normales Leben ein? Und wie skurril können Situationen im Alltag eigentlich werden? Das erzähle ich euch alle 2 Wochen im Epizentrum.